gemerkt habe, der ist die Heim uns noch aufgelegt. Ich habe den gebraucht diese Woche. Und das ist immer so ein bisschen in der Familie. Also ich auch bei der Romina zum Teil, wenn sie in die Schule geht, noch irgendetwas irgendwo im Take hin oder so. Und mir ist da gerade spontan in den Sinn gekommen. Ein Handwerker ist ja angewiesen, dass er das richtige Werkzeug zur Hand hat. Und ja, das ist mir gerade in Bezug auf Elia in den Sinn gekommen. Das war bei ihm auch der Fall gewesen. Er hat von Gott das bekommen, was er gebraucht hat in seinem Leben. Dass er hat können von Gott stehen und ihn bezeugen. Und so sind wir eigentlich schon mit drin, auch in diesem Thema von Elia. Ich habe nochmal die Folie mitgenommen heute, vom letzten Mal. Weil es mir einfach so schön gedunkt hat. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen, habe ich gemerkt. Die kritischen Zeiten, wo wir davon geredet haben letztes Mal. Im ersten Teil von Elia, von der Predigtreihe. Vertrauen auf Gott in kritischen Zeiten. So zusammenfassend, was Elia erlebt hat am Bach Krit, wo ja dann eben ausgetrocknet ist. Von dem hören wir heute, wie es weitergegangen ist nachher. Aber gleich auch, wie er ja, mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet worden ist und auch können von Gott, also einfach vor dem Ahab, vor dem König Ahab herstehen und Gott bezeugen. Das ist der wahre Gott. Gerade in dieser Situation, wo ja eben der Baal, der Götz, Einzug gehalten hat in Israel. Wo er hergestanden ist und der wahre Gott bezeugt hat. Ich möchte zuerst lesen aus dem 1. Könige, die Verse 8 bis 24. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch noch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Ich habe wiederum ein Kärtchen mitgenommen. Da sehen wir, wo das Zapat liegt, wo der Elia jetzt als nächstes hingeschickt worden ist von Gott. Man nennt es auch Sarepta, gibt verschiedene Namen für diese Stadt. Sie liegt an der Mittelmeerküste, wie man sieht, zwischen Tyrus und Sidon. Dorthin hat Gott jetzt Elia geschickt, nachdem der Bach Kretia ausgetrocknet ist und er kein Wasser mehr geführt hat. Zagot, das liegt in Phönizien südlich von Sidon, und Sidon war damals eine wichtige Stadt in Phönizien, im heutigen Libanon. Einfach, dass wir etwas wissen. Und wir haben ja letztes Mal gehört, der Bach Kret war ja dort zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer hinein. Also irgendwo da in diesem Bereich östlich, und jetzt hat er dort rauf müssen. Wandern. Zu Fuß natürlich. Und beim so Betrachten von dem Bibeltext heute, den wir jetzt gerade gehört haben, möchte ich eigentlich zwei Schwerpunkte legen. Und zwar einen auf den Elia und der andere auf die Witwe. Einfach, um es so ein bisschen einordnen. Der Elia. Wenn wir nochmal einen kurzen Blick werfen auf das letzte Mal, dann fällt ja auf, wie das anfängt mit dem Elia. Es heisst, und es sprach Elia, der Tisch. Bitter, genau, aus Tischbe in Gilead zu Ahab. Mehr wird uns ja in dem Sinne nicht gesagt, über den Elia. Er taucht einfach plötzlich auf, er ist da, wie aus dem Nichts. Er wird nicht grossartig vorgestellt, wer er ist. Ein kurzes Wort von seiner Herkunft, aber das ist es dann auch schon gewesen. Was aber klar wird, er haltet am Bekenntnis zu seinem Gott fest, als am wahren Gott. Und das eigentlich entgegen dem damaligen Trend eben von Götz Baal und seinen Propheten, die ja dort Einzug gehalten haben in Israel. Und es war auch ein Trend gewesen, dass man sich die Religion ein bisschen zusammengebastelt hat, so aus verschiedenen Religionen ein bisschen etwas genommen hat. Auch das kommt ja heute vielleicht ein bisschen bekannt vor, dass man auch so läuft. Also man passt, nimmt man sich und leitet sich zurecht. Aber der Elia hat an seinem Gott festgehalten. Wir lesen es, es heisst in der Bibel, er steht vor dem König Ahab und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Mit diesen einleitenden Worten von der Elia, ja, die wir letztes Mal gehört und an König Ahab gerichtet hat, gibt uns der Elia wieso den Schlüssel bekannt. Wenn wir uns vielleicht fragen, ja, woher nimmt denn der Elia überhaupt den Mut? So entgegen dem Trend, ja, vielleicht hätte er auch gefangen worden, mit dem hätte er ja rechnen müssen, wo man ja den Baal verehrt hat. Und er steht jetzt vor dem König, der ja auch den Baal arbeitet und ihm sogar einen Altär aufgebaut hat. Steht der Herr und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Und ich denke, aus dem heraus können wir auch ableiten, das ist seine Kraftquelle. Dass der Elia den Mut hat, vor dem König herzustehen und sein Bekenntnis abzugeben. Er steht vor Gott. Der Elia steht vor Gott. Er dankt von ihm her auf. Seine Quelle ist Gott, der Gott von Israel. Und für den Elia sind die Aussagen über Gott nicht irgendeine abstrakte Spinnerei. Er lebt mit Gott und er steht vor ihm. Wir haben das gestern, das vor Gott stehen, oder wir haben das auch ein bisschen gehört gestern beim Mannentag, es war ein bisschen ein anderer Zusammenhang, aber von einfach herstehen, auch zu dem, wo wir sind, als Männer. Und das ist mir auch wieder in den Sinn gekommen. Es hat jemand jetzt so eine Anekdote, die man sich ja gestern erinnert hat. Auch jetzt in diesem Zusammenhang, es heisst wirklich in der Bibel, vor dem ich stehe. Der Elia steht vor Gott. Und das meint zum einen, dass er aus der Begegnung mit Gott lebt. Das heisst, er kann vor Gott still sein und auch innehalten. Der Elia kennt seinen Gott. Er weiß um seinen Willen. Und nicht nur das, er tut ihn auch. Er hört auf Gott. Und zum Zweiten kann das auch heissen, dass vor Gott stehen kann auch heissen, der Elia weiß, dass er gegenüber Gott auch verantwortlich ist. Er weiß letztendlich, dass Gott das Urteil wird sprechen und nicht Ahab oder seine Frau Isabel mit ihren Götzen. Und dass der Elia in dem Sinne die Pflicht genommen ist, vorherzustehen vor dem König und Zeugnis abgeben. Dass er in die Pflicht genommen ist, nach Gottes Maßstab sich zu richten. Aber gleichzeitig befreit das der Elia auch von Menschenfurcht. Der Elia ist frei von dem, was die Menschen über ihn denken oder was sie ihm anhaben könnten. Der Elia kennt seinen Gott. Und darum, und genau aus dem Grund vertraut er ihm. Wir haben das letzte Mal gehört, wo er weggehen musste von seiner Heimat, um sich irgendwo am Bach Krit zu verstecken. Nicht gerade verheißungsvoll. Und er ist recht nicht, wo dann auch der Bach noch austrocknet und nur noch Schlammpfützen übrig bleiben. Oder Klunken, Berndeutsch. Auch in diesem Gebiet, und da muss man auch noch sehen, das Gebiet, wo er sich verstecken musste, ist immer noch im Machtbereich des Ahab gelegen. Und das heisst, sie haben ihn gesucht. Also er hat sich wirklich verstecken müssen. Grund genug also, dass der Elia an Gottes Wort zweifeln konnte. Doch der Elia, wie wir wissen, hat nicht zögert. Er ist gegangen, nachdem Gott zu ihm geredet hat. Und auch jetzt wieder, wo Gott zu ihm redet und zeigt, er soll sich aufmachen in die Stadt Zarpat. Zu einer Witwe, die ihn versorgen soll, zögert Elia nicht. Und wenn man sich vorstellt, was könnte ihn dort erwarten? Dann hätte er wahrscheinlich wieder genug Grund gehabt, um an Gottes Wort zu bleiben. Also wir haben da mal, er befindet sich zwar nachher in der Stadt Zarpat, außerhalb von dem Königreich vom Ahab. Das heisst, er wird dann vielleicht nicht mehr besucht. Aber er ist ebenfalls im Land von Baal, wo ja eben gerade versucht, auf Israel Einfluss zu nehmen. Wieso also muss ich dort hin, könnte sich der Elia fragen. Und dann kommt dazu, dass er zu einer Witwe muss. Und die kann ihm ja sicher nicht helfen, weil sie ja selber hilfsbedürftig ist. Damals zu dieser Zeit war der Mann der, der für Frau und Familie gesorgt hat und sie versorgt hat, der sich um ihren Schutz gekümmert hat. Und da sie ja Witwe ist, war das bei ihr nicht mehr gewährleistet. Sie hat sich sozusagen geistlich und materiell nicht in der Lage befunden, noch für jemand anderes zu sorgen. Oder ganz einfach, so die menschlichen Fragen, die sich der Elia sich fragen, wie finde ich die Stadt überhaupt? Ich kenne sie ja nicht. Oder was ist sich auf dieser langen Reise zu Fuß? So ganz natürlich. Also alles in allem könnte man sagen, ist es doch sehr ein fragwürdiges, nicht unbedingt vertrauenserweckendes Hilfsangebot von Gott an Elia. Man könnte auch sagen, von einer Unsicherheit am Bach Krit in die nächste Unsicherheit. Eine grosse Herausforderung also für Elia, der nur das Wort von seinem Gott hat, das heisst Gang. Und da erinnern wir uns vielleicht auch an Abraham. Auch er war in so einer Situation, sein Land zu verlassen, in ein fremdes Land. Und er hat nur Gottes Wort gehabt, Gang. Aber sie haben gefolgt, sie sind gegangen. Sie haben auf Gott gelassen. Der Elia folgt nicht, sondern er geht, weil er weiss, dass es keine menschlichen Überlegungen sind, die da an ihn angetragen werden, die ihn am Bachkrieg geführt haben, oder jetzt das mal nach Zarpat, sondern es sind Gottes Anweisungen. Er folgt nicht, weil er seinen Gott kennt und weiss, dass er ihm wirklich vertrauen kann. Doch der Elia, wie wir auch sehen, begegnet uns auch ganz menschlich. Sein starkes Vertrauen in Gott schließt Situationen nicht aus, in denen er nicht einfach auch nur fassungs- und verständnislos vor Gott steht und sagt, hey, was soll das? Wir haben gelesen, dass das Kind stirbt von dieser Witwe. Und wir lesen auch im Vers 20, wo Elia zu Gott ruft, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest. Also da ist in dem Moment nichts von einem frommen Überspielen. Da steht er vor Gott, genauso wie er vorher beim König Ahab vor Gott hergestanden ist und fragt Gott, Herr, was läuft da ab? Warum passiert das? Jetzt hat sie mich versorgt, du dich, und jetzt tötest du ihren Sohn. Wie gesagt, keine fromme Überspielung im Sinn von, ja Gott wird es schon gut meinen. Oder ein zwanghafter Dank, den man sich einfach nur fügen kann oder einfach muss annehmen, wie es ist, sondern er ringt mit Gott. Herr, was soll das? Und das kann er, weil der Elia gewohnt ist, vor Gott zu stehen. Darum kann er auch in der Situation von verzweifelter Trauer mit Gott offen reden. Und trotz aller Verzweiflung steht für ihn immer noch unverrückbar fest, Gott ist kein anderer als vorher. Er redet ihn als mein Gott an. Er ist immer noch. Er zweifelt nicht an Gottes. Wie das heißt, wir lesen es. Herr, mein Gott, tust du sogar,
wenn es ziemlich düster ist.
Schauen wir mal die Witwe an. Die Witwe, von der das heisst, dass sie eine Phönizierin war, ist also keine Jüdin. Und sie hat auch nicht in Israel gelebt. Und doch scheint es, hat sie eine erstaunliche Ahnung von dem wahren Gott von Israel. Sie antwortet nämlich auf die Frage von Elia, wo der sie um Wasser und Brot bittet, mit dem Wort: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Auch sie scheint um den grossen und wahren Gott zu wissen. Und dass der Gott ein lebendiger Gott muss sein, so wie sie gehört hat. Doch ihr selber scheint der Gott noch weit entfernt zu sein, denn sie nennt ihn ja eben, wie wir vorher gehört haben, dein Gott, also Elia sein Gott. Zu Elia sagt sie das. Umso erstaunlicher ist es also, dass sie sich doch auf die Bitte von Elia einlädt. Also ich meine, jetzt muss sie noch, obwohl sie selber nichts hat, muss sie noch zuerst den Fremden noch das Essen zubereiten. Das ist mal wieder eine Anekdote, ins Hinko vergisst. ja, was so ein bisschen das Thema war. Aber die Frau muss zuerst Elias Essen bringen, bevor sie an sich und ihren Sohn denkt. Stellen wir uns das mal vor. Ein Fremden, sie selber nur noch wenig. Es könnte ja ein fauler Trick sein, mit dem sie Elia noch den letzten Bissen Brot bringen. Und überhaupt, warum soll sie als eine arme Witwe mit ihrem Sohn, der alleine schon fast nicht durchkommt, dem Fremden noch helfen? Es gäbe ja noch Haufen andere Menschen in Phönizien, die vermögender wären. Wir sehen, auch sie hätte viele Fragen und könnte genauso wie Elia an dem Gott zweifeln, von dem sie zwar schon gehört hat, ihn aber noch nicht kennt. Und wir können so ein bisschen festhalten, die einzige Rettung für die Frau ist, so wie wir es im Bibeltext lesen, dass das Einzige, was sie hat, noch weggibt. Das ist ein beängstigender Gedanke. Und wir sind, wenn wir auch wieder an Baal denken, bei dieser Situation, dass ja Baal derjenige sein soll, wie wir letztes Mal gehört haben, wo für die Erhaltung, Gesundheit und Wohlstand sorgt. Also sie gibt jetzt noch alles weg, was sie hat. Und dann ein zweiter Punkt, eine Nicht-Jüdin. Also eine, die nicht Jüdin ist, glaubt und bekennt sich zu Jahwe schlussendlich, dem Gott von Israel. Das kann man sich damals auch kaum vorstellen. Und was passiert jetzt, wenn wir weiter im Text lesen? Ihr Sohn wird schwer krank. Ein Sohn schwer krank, dass er stirbt. Das heisst, es gibt kein Odem in ihm. Das heisst, im Hebräischen gleichbedeutend mit Tod. Also der ist sicher tot gewesen. Stellen wir uns die Situation vor. Jetzt hat sie das Letzte gegeben, was sie hat. Und jetzt wird ihr auch noch der Sohn genommen. Mit dem Tod von ihrem Sohn wird ihr sozusagen das Letzte genommen, was ihr von ihrem Mann geblieben ist. Und nicht nur das, wie steht es echt um ihr gerade so frisch gewordenes Vertrauen in den Gott von Elia? Wie muss sie sich gefühlt haben? Wir haben es gehört, wie sie auf den Elia einredet. Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, dass du meiner Sünde gedenkst und meinen Sohn umbringst. Also das ist Verzweiflung. Sie hat offenbar den Eindruck, dass ihr durch die Anwesenheit von dem Gottesmann Elia jetzt noch ihre Sünde ans Licht gebracht werden. Und dass das der Grund ist, also dass sie sozusagen wie bestraft wird, jetzt noch ihr Sohn umgebracht wird. Kennen wir das vielleicht? Erstaunlich habe ich auch das Grundverständnis empfunden, das die Frau hatte, die Witwe. Sie war ja doch eine Heidin gewesen, und doch hat sie irgendwie mit der Realität von Gott gerechnet. Oder sie hat sich vorstellen, dass der Gott real ist und auch eingreift. Jetzt natürlich klar nicht zu ihren Gunsten. Aber sie hat gewusst, das ist ein Gott, der eingreift. Trotz ihrem Hintergrund. Und ebenfalls erstaunlich ist auch ihr Bewusstsein, wie unzulänglich dass sie doch ist von Gott. Und was macht Elia in dieser Situation? Das ist eine gute Frage. Wie hätte er mir reagiert? Haut er ihr irgendwelche frommen Sprüche um die Ohren? Oder läuft er weg? So im Sinn von, das betrifft mich jetzt nicht mehr. Da will ich nichts damit zu tun haben. Das Elend betrifft mich nicht. Nein, wenn wir wissen, er ist zum tiefst berührt von dieser Situation. Von dem Elend, und er nimmt Anteil daran. Er macht, was er in dieser Situation praktisch kann tun, um ihr zu helfen. Und wie schon erwähnt, der Elia selber ist ja betroffen, er ist fassungslos vor Gott. Wie kann er so etwas jetzt noch zulassen? Und ja, wir haben gehört im Bibeltext, er leitet sich dreimal auf das Kind. Das geht da nicht um einen Art Wiederbelebungsversuch. Es ist so eine, ja, das heisst, so eine Technik, die bei anderen Fällen auch noch erwähnt wird in der Bibel. Wir haben zwei andere Stellen, wo das vorkommt. Aber die Tatsache ist, dass Gott das Gebet von Elia erhört und das Leben in diesem Bub zugeschenkt. Doch bevor es so weit ist, muss die Witwe zweimal lernen loslassen. Rufen wir das in Erinnerung. Der Elia hat ihr nämlich, nachdem ihr Sohn gestorben ist, gesagt, gib mir deinen Sohn. Und wie wir vorher schon gehört haben, mit dem Öl und dem Mehl, das noch wenig war, ist sie wie müssen loslassen. Das Letzte, was sie hat, noch hergeben. Und genau so jetzt mit ihrem Sohn. Die Situation, ihr ist alles genommen. Was muss das für ein Schmerz und ein Verlust für die arme Frau gewesen sein? Jetzt muss sie auch noch ihren Sohn, klar, er ist tot. Die Leiche von ihrem Sohn muss jetzt an Elia auch noch hergeben. Aber was erlebt die Frau? Sie erlebt zweimal, ein zweites Mal, wie der Schlüssel zum Empfangen vom Reich Gottes im Loslassen liegt. Ich habe das noch aufgeschrieben. Indem sie nämlich loslässt, was ihr nicht zum Leben gelangt hätte, empfängt sie ihr tägliches Brot. Sie hat nie mehr Hunger gehabt. Das Mehl ist nie ausgegangen im Topf und das Öl ist nie ausgegangen im Krug. Und dann, indem sie ein zweites Mal loslässt, was eigentlich, ja, wie wir lesen, zum Tod bestimmt war, empfängt sie ihr Kind lebendig zurück, zum zweiten Mal. Loslassen. Scheint wie der Schlüssel zu sein, zum Empfangen von Gott her. Ich denke, wir können uns an der Stelle selber überlegen, wo das wir Sachen festhalten. Wo das wir uns festklammern. Sechs, ja, natürlich, das erste Gedanke ist vielleicht immer das Geld, das Finanzielle. Aber vielleicht sind es auch innere Sachen. Vielleicht sind es Werte, die wir geprägt sind. Oder Glaubensvorstellungen, wie doch etwas muss sein. Es gibt noch viele andere Sachen, wo wir vielleicht da uns festklammern, weil wir das Gefühl haben, das ist noch die Sicherheit, die wir brauchen. Und dabei merken wir vielleicht oder erkennen, dass es uns ja eigentlich im Weg steht, um wirklich empfangen von Gott her. Und ich glaube, die Witwe wird uns ein deutliches und ein klares Beispiel loszulassen, was wir haben. Und auch in Elia sehen wir, dass in seinem Leben, er hat ja nichts. Als Wort von Gott, Gang. Und was folgt für das Glaubensbekenntnis von dieser Frau, von dieser heidnischen Witwe? Am Schluss sagt sie, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Jetzt ist sie wie durchgedrungen zu dem wirklichen Glauben. Sie erlebt, wie der Gott von Elia, der Gott Israels, auch ihr Gott möchte sein. Der Gott sprengt Grenzen, sprengt die Landesgrenze in dem Sinn, sprengt Glaubensgrenzen. Er möchte auch ihr Gott sein. Er sucht auch sie als Heidin, die nicht zum Volk Gottes gehört. Und Wunder, wie der Bub wieder aufersteht, Wunder, muss man auch sagen, sind im Alten Testament nicht selbstverständlich gewesen. Sie sollen da immer aufzeigen, Gott hat ihr sozusagen in dieser Situation zweimal eigentlich sich dieser Frau gezeigt. Das erste Mal, dass das Essen nie ausgeht. Das zweite Mal, dass das Kind wieder lebendig wird. Wie gnädig und barmherzig ist Gott, wo ihr zweimal ein Wunder schenkt, damit sie zum Glauben findet. Und was den Elia betrifft, wage ich einmal zu vermuten, dass auch er in seiner Situation, ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, von dieser Wüstenzeit am Bach Krit, weg von zu Hause, sich versteckend, von einer Unsicherheit in die nächste, wahrscheinlich sehr ermutigt worden ist in dieser Situation. Einfach weil er gemerkt hat, der Gott ist immer noch da. Er lässt auch mich nicht allein. Ich denke auch, Elia hat können wie neue Kraft tanken aus dem Erlebnis. Er hat erlebt, mein Gott ist immer noch da. Und er scheint alles im Griff zu haben. Ich will gegen den Schluss das wie noch ein bisschen zusammenfassen. Ich habe es uns ein bisschen aufgeschrieben. Ich hoffe, man kann es lesen. Was kann passieren, wenn wir uns wie der Elia nicht einfach treiben und bestimmen lassen? Von dem Maßstab unserer Zeit. Ich habe gestern noch mal über den einen das Porträt gelesen, das sich auch vorgestellt hat. Er macht Filme und er hat. Oh nein, jetzt habe ich es verwechselt. Excuse. Der, der seine Frage gehalten hat, der Johannes Hartl heisst er. Ich habe ein Buch gekauft an diesem Büchertisch gestern und habe so viel angefangen lesen. Und von ihm steht dort, dass er eigentlich von Kind auf immer hat wieder anders sein. Immer anders sein, als ihm eigentlich Menschen vorgeben, wie das die Wertvorstellungen gewesen sind damals. Dementsprechend hat es auch rebellische Phasen gegeben. Und da, wenn wir lernen, anders zu sein, kann es uns die Welt vorgeben. Wenn wir lernen, von Gott zu stehen und ihm zu vertrauen und mit seiner Realität und seinem Eingriff rechnen, und wenn das schon eine Witwe macht, wo ja eigentlich der Gott gar nicht kennt, oder kennt hat vorher. Und wenn wir ihn kennen und lernen, seinen Willen zu tun, was kann passieren, wenn wir nicht mehr zweifeln, ob er auch wirklich bei mir ist, auch wenn die Situation nicht danach aussehen, sondern ihn bittet und dankend anflehen, er möge uns helfen, der Elia hat auch Gott angefleht. Er ist nicht einfach vor Gott gestanden in dieser Situation, wo der Bub gestorben ist und gesagt, ja, das wird jetzt dein Wille sein, sondern hat mit Gott gerungen. Und was kann passieren, wenn wir nicht mehr fragen, warum ich, wieso passiert mir das, sondern vielleicht fragen, hey, was willst du mir vielleicht zeigen damit? Was ist dein Plan? Und der nächste Punkt. Es scheint, dass die Erfahrungen von der Geborgenheit bei Gott und seine Geheimnisse, die Freiheit in Gott, wie nur dem wirklich zu nur dem wirklich geschenkt wird, der parat ist, wie ein Elia auf die irdische Sicherheit zu verzichten, sich auf Gottes Führung einzulassen und in dem innen von Gott her können empfangen. Wenn wir es ja bei der Witwe sehen, das ist jetzt zwar schon der vierte Punkt, das macht nichts, aber wenn wir sehen, wie die Witwe loslässt, obwohl sie eine Mühe macht, natürlich, ich denke, das ist nie ohne Schwierigkeiten verbunden. Aber sie kann loslassen, kann sich fallen lassen in den Plan von Gott rein, mit ihrem Leben. Und ja, zurück, der dritte Punkt. An der Witwe erkennen wir auch das und wie Gott im Leben von anderen Menschen schon wirkt. Schon längst vor unserer Zeit am Werk ist. Sie war wie parat, als Elia kam. Empfangend. Und wir dürfen und sollen uns mit unseren Gaben auch in das Werk hineinstellen, wenn Gott dran ist an einer Sache. Dabei nie vergessen, dass es schlussendlich Gottes Werk ist. Dass er der ist, der wirkt und bewirkt. Und zum Schluss möchte ich auch, oder ist das auch ein Anliegen an uns alle, möge uns Gott zu so einem Vertrauen und so einem Leben helfen. Damit wir wie ein Elia können aussprechen, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Gott lebt. Er ist Realität und er greift ein. Manchmal halt ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aber egal, wie es aussieht um uns, wir machen, was Gott sagt, was er von uns verlangt und sind ihm gehorsam.